MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cédric Cavator liest die 13. und vorletzte Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. 1943 läuft der Krieg für das deutsche Naziregime nicht mehr gut. Das erzählt Nora Bosson in einer Mischung zwischen geschichtlichen Fakten und teils realen, teils fiktiven Personen. Hans Kesselbach ist von seinem Chef, dem SS-Mann Palmer, nach Berlin entsandt worden, denn Italien hat einen Waffenstillstand mit den Alliierten unterzeichnet, sodass sich das Konsulat in Mailand nicht mehr auf verbündetem Terrain befindet. In Berlin besucht Hans den ehemaligen Adjutanten seines Vaters, Faulberger, im Krankenhaus. Er wurde kurz zuvor zum Generalmajor ernannt, ist bei Smolensk schwer verwundet worden, weicht aber auch beinamputiert keinen Millimeter von seiner Gesinnung ab. Hans unternimmt einen Versuch, über den Sohn des Generals August von Mackensen, Hans Georg von Mackensen, er ist eine reale Figur, seine Versetzung ins Konsulat Zürich zu erwirken, aber dieser bleibt im Wagen. Zurück in Italien wird Hans von seinem Chef nach Baveno geschickt, es sollen Leichen im Lago Maggiore treiben.
Wir sind ja nicht auf Urlaub hier, entschuldigte sich der Scharführer für den mit militärischem Gerät zugestellten Hotelgarten. Er war fast noch ein Junge, schlaksig und groß, und bestaunte die Horchlimousine, die Palmer mir für die Fahrt geliehen hatte. Davor waren wir in einem Dorf bei Kursk stationiert, erzählte er, während er mich durch den Flur des Beau Rivage zu seinem Dienstzimmer führte. Anfang August wurden wir hierher versetzt, also alle, die noch übrig waren. Für die Gefallenen haben ein Kamerad und ich am Dorfeingang ein Kreuz aus Holzscheiten aufgestellt. Irgendwas muss man ja machen, denken Sie nicht? Aber einer hat es in der letzten Nacht verheizt. Dabei hatten wir Sommer. Er bot mir einen Stuhl an und hantierte in einer Ecke mit einem Spirituskocher, auf dem er Ersatzkaffee aufwärmte. Dass nahe ihrer neuen Kommandostelle Leichen im Lago Maggiore schwammen, war ihm nicht erklärlich. »Nach meiner Kenntnis sollten Sie hier nur die italienischen Soldaten entwaffnen«, sagte ich. »Die Razzien waren angeordnet.« »Von wem?« Er sah mich misstrauisch an und reichte mir einen verbeulten Becher. »Weiß nicht mehr. Hauptsturmführer Becker war beurlaubt.« »Sie sollten also Juden aufspüren. Die haben ja noch versucht, rüberzukommen auf die andere Seite. Aber wir arbeiten schnell.« »Sie haben sie verhaftet.« »Jawohl.« Und sie eine Woche lang festgehalten. Wir hätten sie auch länger festhalten können, bis die Deportationszüge fahren. Was hätten wir damit gewonnen? Vielleicht war ich zu lange in Russland, aber ich verstehe nicht, warum wir mit etwas warten sollen, was man auch sofort erledigen kann. Sie müssen sich doch an die Weisung halten, sagte ich hilflos. Das haben wir ja. Von uns will bestimmt keiner wegen Befehlsverweigerung vors Kriegsgericht. Lassen Sie mich mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Das ist nicht möglich. Warum? Anstatt zu antworten, musterte er meinen Anzug. Also gut. Ich erhob mich und knallte den Becher auf den Tisch. Ich schicke Ihnen Konsul Palmer. Der ist Hauptsturmführer. Dann können Sie unter sich bleiben. Wir haben die Leichen in Planen gepackt und mit Steinen beschwert, ehe wir sie in den See geworfen haben. Meinen Sie, wir denken nicht mit? Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Darum kümmert sich ab jetzt Konsul Palmer, sagte ich und ging zur Tür. Als ich schon auf dem Hof war, kam der Scharführer mir nach und hielt mich am Arm fest. »Eine Sache noch«, er rückte dicht an mich heran. »Ich habe gesehen, wie ein Kamerad nach der Razzia, er war so besoffen, dass er kaum noch gehen konnte. Und dann hat er sich an der Frau des Hausverwalters...« Mit der Faust schlug er mehrmals in seine offene Hand. »Das geht doch nicht«, zischte er. »Sie war gar keine Jüdin.« Neben Karl stand ich am Gartentor und blickte auf den gebückten Mann, der in der Erde grub, seine Hände rau vom Jäten. Astern, Dahlien und verblühter Feuersalbei flossen in ordentlichen Beeten zum Haus hin. Knotige Bäume warfen Schattenflecken dazwischen. Noch von Baveno aus hatte ich ihn angerufen, oder vielmehr seinen Nachbarn, der einen Telefonanschluss besaß. Er versprach mir, Karl auszurichten, dass ein Schulfreund ihn sehen müsse, sofort. Unruhig war ich vor dem Postamt auf- und abgegangen, Palmers Limousine in der Sonne glänzend und hatte nicht gewusst, was ich tun sollte. Mehrmals hatte ich meinen Pass mit dem Visum hervorgeholt und wieder in die Brusttasche gesteckt. Als die Postangestellte auf die Straße getreten war, hatte ich sie nur reglos angestarrt. Mein Bekannter sei auf dem Weg nach Ascona, ich solle vor der Kirche Santa Maria auf ihn warten. »Herr Braun«, sagte Karl, »ich habe Ihnen von Hans Kesselbach erzählt. Er ist aus Mailand hier.« »So«, der Mann, der einmal Ministerpräsident Preußens gewesen war, ging in die Knie, um eine Kartoffel aus der Erde zu reißen. »Wir hatten ihn den Roten Zaren genannt, damals, als es noch Unterschiede zwischen Sozialdemokraten und Sozialisten gab, zwischen Konservativen und Liberalen. Als ich noch geglaubt hatte, wir müssten uns in der Demokratie nur einrichten und dass die Vernunft der Welt schon größer wäre als ihr Hang zur Gewalt.« Nun kauerte er zwischen abgeernteten Bohnenranken und Kartoffeln. »Was kann einen in Salo halten?«, fragte er. »Die Mörderbande räumt ja sogar bei ihren Freunden auf.« »Man geht vor wie in Deutschland«, sagte ich. »Das überrascht ja niemanden mehr.« Braun drehte sich um und ich sah in ein sonnengegerbtes, faltiges Gesicht. Wie das eines Bauern, der nie die Lichtlosigkeit wilhelminischer Verwaltungsbauten gesehen hat. »Sie reden von sich«, sagte Braun. »Sie überrascht nichts mehr.« Als ich das Gatter losließ, merkte ich, dass ich zitterte. Meine Schuhe rutschten über den Grasboden, gute Budapester mit glatter Ledersohle. Karl griff meinen Arm und hielt mich. »Und Sie wollen trotzdem dabei bleiben?«, fragte Braun. »Von wollen kann überhaupt nicht die Rede sein, aber die Schweiz lässt einen nicht mehr so einfach rein.« »Ach, Sie möchten bessere Bedingungen. Wissen Sie, dass ich damals ausgelacht wurde, als ich schon 33 hierher gekommen bin? Einige haben mir vorgeworfen, ich würde Deutschland im Stich lassen. Oh, natürlich, die Brandstifter lässt man walten, aber uns wirft man vor, wir hätten die Demokratie nicht bis zum Letzten verteidigt. Vielleicht gibt es ja doch eine Verpflichtung, durchzuhalten. Welche Verpflichtung kann man gegenüber diesen Leuten haben?« Der rote Zar trat auf den Spaten und lockerte den Boden auf. »Es gibt einige, sehr wenige, die haben sich ihren Anstand bewahrt. Und es gibt andere, die finden zumindest den Punkt, an dem sie das alles nicht mehr mittragen. Wenn man einsieht, dass man nicht mehr aufrecht aus der Sache herauskommt, dann ist es besser wegzukriechen, als zu bleiben.« »Von wem reden Sie?« »Es ist nur ein Rat. Natürlich können Sie ihn ignorieren.« Ich sah mich zu Karl um, aber er wich meinem Blick aus. »Irgendwann wird Hitler nicht mehr da sein«, sagte ich. »Natürlich. Irgendwann. Es kann auch schnell gehen. Sie können die ganze Reichskanzlei in die Luft sprengen. Er wird gerade draußen sein, um sich die Beine zu vertreten. Und selbst wenn nicht, dann werden alle zu Demokraten, denken Sie? Hat es denn was gebracht, dass Heydrich in Prag ermordet wurde?« »Heydrich war bloß Heydrich.« »Wer will denn die Regierung gestürzt sehen? Ein paar Unverbesserliche wie wir, die längst im Exil sind. Die Deutschen haben die Demokratie so schnell vergessen wie eine Vokabel aus ihrer Schulzeit. Das hier hat sich besser durchgesetzt. Gefressen werden muss immer.« Braun rieb mit dem Daumen Erde von einer Knolle und hielt sie prüfend in die Sonne. »Seit meinem Rückzug aus der Politik verstehe ich, wie naiv wir damals waren.« »Sie waren Politiker, kein Hellseher.« »Aber wir haben ja hell gesehen«, entgegnete er. »Viel zu hell. In Weimar haben wir gedacht, wir könnten mal ebenso die Demokratie einführen. Wir würden den Menschen einen Gefallen damit tun. Und was ist daraus geworden? Die meisten wollen ihre Ruhe. Sie wollen Sauberkeit, Ordnung, eine Frau, die ihnen die Kinder großzieht. Und sie wollen hören, dass sie etwas sind. Irgendwas. Darum jubeln sie Hitler zu.« »So viel gibt es nicht mehr zu jubeln.« »Mag sein, dass den Deutschen mittlerweile Lebensmittelmarken lieber sind als Paraden. Vielleicht wollen sie sogar Frieden. Aber eine andere Ordnung? Nach 10 Jahren Diktatur? Nein, da ist nichts mehr zu machen.« »Ohne Hitler bricht alles zusammen«, beharrte ich.
»Oder es rückt Dönitz nach, oder Goebbels, oder weiß der Henker wer von diesen Verbrechern.«
»Das sind nur noch Gespenster.« Braun sah mich prüfend an, und ich meinte, ein kurzes Flackern in seinem Blick zu sehen.
Die Gespenster, Herr Kesselbach, sind wir. Meine Herren, ich habe zu arbeiten. Sie stehen im Weg.
Für gewöhnlich vermeide ich es zu tauchen. Es ist mir unheimlich, wenn alle Stimmen von mir abgeschnitten sind und nur die Geräusche des Wassers noch wirklich scheinen. Schon gar nicht öffne ich die Augen, aus Angst vor dem Brennen und mehr noch davor, die Fische und Algen und Steine so nah zu sehen in gebrochenem Licht. Es kommt mir falsch vor, aber ich weiß, es ist nicht falsch, und das gefällt mir noch weniger. Man tritt in eine andere Wirklichkeit ein, mit anderen Regeln, anderen Geschwindigkeiten. Und mir ist bereits die eine Wirklichkeit zu viel. Aber an diesem Tag sprang ich vom Steg ab, kopfüber in den See. Einen Moment lang war es eisig, dann öffnete ich die Lider. Ich sah die Fische und Algen und Steine in der irisierenden Helligkeit. Meine Arme zogen kraftvoll an den Seiten zum Körper. Was über der Wasseroberfläche lag, drang nicht bis hierher, und Karls Hand strich über meinen Rücken. Lange blieben wir so, seine Hand zwischen meinen Schulterblättern, und mit der anderen kraulte er gegen den Auftrieb an. Unsere Beine spielten umeinander, dann blieben sie ruhig, seine Haut an meiner. Es heißt, man könne nur wenige Minuten unter Wasser bleiben, aber unser Leben verstreicht ja nicht gleichmäßig. Es verdichtet sich oder zerfällt, bleibt stehen oder versinkt. Und der hilflose Versuch, ihm mittels Uhrwerken einen Rhythmus aufzuzwingen, zeigt nur unsere Furcht, wir könnten die Kontrolle über etwas verlieren, worüber wir sie nie hatten. Die Wellen kräuselten das Licht, nur eine Spiegelung, hinter der alles weiterging. So unwahrscheinlich es war, Gott hatte mir noch einmal einen Wunsch erfüllt, obwohl er um uns herum bereits verschwunden war. Karls Kopf durchschlug als erster die Wasseroberfläche und dann tauchte ich neben ihm auf. Mein Herz pochte heftig und meine Lungen sogen sich wieder voll Luft. Trotz der Kälte des Sees war das Schwimmen leicht, als zögen uns unsichtbare Fäden vorwärts. Vom Ufer her begannen die Kirchenglocken zu läuten, über die ruhigen Mauern des ehemaligen Jesuitenkollegs hinweg, und ich dachte, dass ich nie eine Vorstellung von der Seele gehabt hatte. Von jenem Teil, der nicht nur körperlich war und zerstört werden kann wie eine Maschine. Und ich fragte mich, ob es die Seele in unserer Zeit eigentlich noch gab. Karl hätte es vielleicht gewusst, aber ich wollte nur neben ihm im Wasser treiben. Im Blau löste sich das gegenüberliegende Ufer auf. Brauns Haus zog fort und mit ihm die Trauer, die darum gehangen hatte. Auch wenn ich heute sagen muss, dass sie fast eine Gnade war. Sie hatte ja sonst kaum noch Platz, war aufgelöst in Heldengedenken für die einen und Schweigen über die anderen. Wir vergaßen sie nicht einmal, weil man, um zu vergessen, vorher wenigstens im Stillen nach ihnen gefragt haben muss. Durch das Fenster blickten wir auf den Lago Maggiore und die Dächer Asconas. Dazwischen fächerten Palmen ihre Kronen auf. Karl saß auf einem Schemel, ein Handtuch um die Hüften, das Gesicht von der sinkenden Sonne angestrahlt. Natürlich war es für ihn nicht zu spät gewesen, um mit dem Zug zurück nach Luzern zu kommen. Aber Karl hatte die kleine Pension am Rand der Altstadt vorgeschlagen und ich war ihm durch den schattigen Garten gefolgt. An einem Baum wuchsen noch Feigen und im Empfangsraum hatte eine alte Dame hinter einem zu hohen Tresen das Gästebuch aufgeschlagen. Schnell hatte ich meine Brieftasche wieder zugeklappt, als Karls Blick auf das Foto gefallen war. »Es mache uns nichts aus, das Zimmer zu teilen«, hatte er erklärt, »wir würden uns seit der Schulzeit kennen.« Und die Dame hatte mich prüfend gemustert. »Wie nett«, hatte sie erwidert und uns einen Schlüssel mit schwerem Messinganhänger für Zimmer 9 gegeben. Auch sie wird gewusst haben, dass man selten ohne Koffer reist. »Du solltest es dir nicht unnötig schwer machen, Hans. Mit manchen Fragen lässt man dich in Ruhe, wenn du verheiratet bist.« Ich saß auf der Bettkante und fühlte den Luftzug vom Fenster in meinem nassen Haar. »Bist du eigentlich aufrichtig mit dir?«, fragte ich. »Aufrichtig?«, fragte Karl belustigt. »In einer besseren Zeit vielleicht. Marthe und ich, wir haben keine Sehnsucht nacheinander, falls du das meinst. Wenn sie nicht da ist, denke ich wenig an sie. Aber ich will sie nicht verletzt sehen. Das ist schon mehr, als diese ganzen Romantiker füreinander empfinden. In ihren Hochzeitsreden glänzen ihre ganzen Werte und noch mehr Gefühle. Im Alltag sieht alles schon stumpf aus. Hast du dich eigentlich je gefragt, was mit den Fingern deines Vaters passiert ist?« »Das weiß ich doch«, gab ich zurück und wollte ihm die Geschichte erzählen von der Kaiserin-Witwe Cixi, von den Boxern, die wie unzählige Jack Johnsons in den Ring stiegen, und von dem Orden, den mein Vater für die verlorenen Finger bekommen hatte. Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass es nie mehr als eine Abenteuergeschichte für Kinder gewesen war. »Manchmal denke ich, du lebst noch immer in der Vergangenheit«, sagte Karl. »Ich erinnere dich doch nur an sie.« »Und wenn? Ich könnte dich ja verstehen. Wer wollte nicht wieder zurück unter diesen Umständen? Aber die Sache mit Helmut.« Der Himmel über dem See lag in gleißendem Orange, mit einem rötlichen Hauch um den Wolken. Und auf der anderen Uferseite hatte die SS die Hotels durchkämmt und jeden erschossen, den sie für falsch befunden hatte. Natürlich hatte Karl recht, aus seiner Sicht und auch im Allgemeinen. Und wären die Zeiten besser gewesen, wären es vielleicht auch die Menschen. Sie wären nicht durch Pensionsflure gezogen und hätten andere Menschen aus ihren Zimmern gezerrt, um sie im Wald zu ermorden. Und vielleicht waren auch gar nicht die Zeiten schlecht, sondern nur die Menschen. Die Sonne ging ja trotz allem mit solcher Pracht unter. Sie tut es auch jetzt noch. Sie schert sich nicht darum, was wir tun. Und wir denken so leicht, wir wären allmächtig. Einige zumindest denken das. Karl und ich saßen schweigend da, ich auf dem Boden neben dem Schemel, meine Schulter an seine Hüfte gelehnt. Mit der Hand strich er mir durchs Haar und leise begann er zu summen. Ich brauchte eine Weile, bis ich die Melodie erkannte. Dann sang er mit der hohen, weichen Stimme von damals. »Wenn das meine Mutter wüsste, wie's mir in der Ferne ging, Schuh und Strümpfe sind zerrissen, durch die Hosen pfeift der Wind.« Es war still, viel stiller als in meinem Schlafzimmer, in dem bis in die Nacht die Drohung von Fliegeralarm in der Luft hing. Wir waren nur noch Schemen im Dunkeln, aber ich wusste, dass er mich ansah. Er beugte sich zu mir, sein Mund war so dicht, dass ich seinen Atem spürte. »Pass bitte auf dich auf«, flüsterte er. Ich spürte die Wärme seiner Hand. Sie fuhr meine Schläfe entlang über meine Wange. »Du weißt, wer Helmuts Stiefmutter heute ist«, fragte er leise. »Der Teufel«, antwortete er selbst, und ich erschrak über das Wort, weil es in der Dunkelheit fiel und weil Karl nicht mehr flüsterte und vielleicht, weil ich immer gedacht hatte, das Wort gehöre zu Magdas Mann. Mit einem Strauß Nilrosen stand ich vor Ninas Haus. Die Straße lag in Nikolassee, einer bürgerlichen Wohngegend. Der Vorgarten war gepflegt mit schmalen Beeten und einer Hecke. Nina kam an die Tür, nahm die Blumen entgegen, ich bekundete ihr mein Beileid. Und im nächsten Satz schon fragte ich, ob sie am Abend mit mir ausgehen wolle. Es war pietätlos, aber wenn es den Heldentod jeden Tag mit größerem Rabatt gibt, wartet niemand mehr auf den angemessenen Moment. Ich bin mir sicher, dass auch sie aus nüchternen Gründen zusagte. Ihre zwei kleinen Kinder mussten versorgt werden und die Witwen wurden jeden Tag zahlreicher, was sie im Ganzen zwar sichtbarer, aber jede einzelne doch fast unsichtbar machte. Man ging Abmachungen ein und daran ist nichts Verwerfliches. Auf Empfehlung von Taube führte ich Nina ins Hotel Adlon am Brandenburger Tor aus, das noch keine Bomben abbekommen hatte. Der Speisesaal war holzvertäfelt bis unter die Decke, als säßen wir schon in einem Sarg. Und die Menschen an den Nachbartischen merkten nichts. Sie lachten, sie tranken, sie amüsierten sich. Es war befremdlich, in dieser Stadt auszugehen, in diesem Land, das einen Krieg verloren hatte, aber noch so tat, als wäre es anders. Im Osten hob man Gruben aus, in die junge Soldaten kotzten, weil sie den Gestank nicht ertrugen. Und die Menschen, die sich eine Handtasche an die Brust gedrückt hatten, um den gelben Stern zu verbergen, waren von der Straße verschwunden. Es herrschte eine schwindelerregende Freiheit, keine Moral mehr zu kennen. Nur noch die spießbürgerlichen Sitten. Und ich spürte, wie schnell ich wieder hineinwachsen könnte, bliebe ich nur ein paar Monate, ein Jahr, vielleicht zwei in dieser Stadt und käme durch auf einem Posten im Ministerium dieses untoten Reichs. Nina erzählte schleppend von Grimms Märchen, die sie ihren Söhnen vorlas, von den Schuhen, in denen eine Stiefmutter sich zu Tode tanzte. Ich habe vergessen, in welcher Geschichte. Sobald ich nach ihrem Alltag fragte, wurde ihr Blick abwesend und Nina begann mit ihren kräftigen Fingern die Serviette zu falten. Als der Kellner sich ein weiteres Mal unserem Tisch näherte, bat sie mich, Wodka zu bestellen. Ich sagte ihr, dass Wodka nicht auf der Karte stünde. »Richten Sie dem Chef Grüße von Georg aus, dann steht er auf der Karte.« Nach dem ersten Glas wurde sie lebhafter. »Mein Großer verschlingt jeden Tag solche Mengen«, erzählte sie. »Die sind in der Kriegswirtschaft nicht vorgesehen. Und der Kleine fragt nach seinem Vater. Was soll ich ihm denn sagen? Dass sein Vater ein Held ist oder ein Idiot? Bestellen Sie uns noch einen Wodka, Hans.« Auf dem Rückweg hing sie in meinem Arm. Ihre Füße fanden nur durch Zufall ihre Richtung. Sie lallte. Sie wollte etwas, aber ich verstand nicht, was es war. An diesem Abend begann ich sie zu mögen, weil sie auf nichts mehr etwas gab. Sie war lebendig, auch wenn es nur noch das Ausspucken von Leben war. Wenig später übergab sie sich im Bad meines Hotelzimmers. Ich hörte das Würgen und Röcheln und dachte an Faulberger und an das, was da draußen lag, hinter der Tür. Jenseits dieses Flurs, außerhalb dieser Stadt und mitten in ihr. Lange hatte ich keine Vorstellung von Liebe. Ich habe einige Verwirrungen darunter gesammelt, die doch je etwas anderes, vielleicht sogar Gegensätzliches meinten. Große Gefühle sind selten, angepriesen in Romanen, die verkauft werden wollen, verklärt von Menschen, die zu verführen wissen. In Wirklichkeit ist zwischen einem Irren und einem Verliebten der Unterschied gering. Und ich weiß nicht, warum man vor dem einen Angst hat und den anderen beneidet. Ich hatte Magda gesehen und den Minister. Da waren sie, die großen Gefühle. Es war doch besser, man hielt sich davon fern. Als ich Nina fragte, ob sie meine Frau werden wolle, geschah es schlicht und geordnet, so als fragte ich mich selbst, ob es nicht Zeit wäre, eine größere Wohnung zu nehmen oder in ein ruhigeres Viertel zu ziehen. Ich hatte dafür gesorgt, dass man auch in der Wilhelmstraße Kenntnis von meiner Verlobung erhielt. Geordnete Verhältnisse halfen, und nun waren sie eben das, was Liebe meinte. Alle anderen hatten es immer schon gewusst, auch Karl, Karl vor allem. Aus Bern hatte Rotmund herzlich für meine Grüße gedankt. Gern erinnere er sich unseres Treffens in Berlin. Dass man in Zürich Einwände gegen mich haben könnte, glaube er zwar nicht, werde aber diesbezüglich bei Konsul Dienstmann ein Wort für mich einlegen. Mit vorzüglicher Hochachtung, signiert Rotmund. Ich erzählte Karl am Telefon von der Verlobung. Wir würden das Trauerjahr noch abwarten, die Hochzeit fände im Juli statt. Es war ein kurzes Gespräch. Karl gratulierte mir und versicherte, bald würde ich merken, wie viel leichter das Leben werde. »Ist sie in Ordnung?«, fragte er noch. »Wir reden nicht über Politisches, aber ich glaube, seit dem Tod ihres Mannes denkt sie über manches anders. Du wirst sie kennenlernen, wenn wir in der Schweiz sind. Auf die Stelle in Zürich rücke ich noch in diesem Jahr. Du arbeitest weiter für das Regime? Fragte er. Ich bin Beamter. Ich arbeite für unser Land. Und es wird auch wieder ein anderes Deutschland geben. Ich bin mir da nicht so sicher, Hans. Jedenfalls, Nina und ich denke, ihr solltet erst einmal zu zweit bleiben, unterbrach er mich. Im Gegenlicht sah ich ihn am Fenster in Ascona. Er griff nach meinem Arm und ich dachte nur ein Wort. Verräter. Es freut mich für dich, dass du heiraten wirst, sagte er. Du wirst sehen, ja, ich werde sehen, schnitt ich ihm das Wort ab. Dann legte ich auf. Am letzten Dienstag des Novembers drangen in den Schweizer Luftraum Flugzeuge ein, deren Nationalität nicht zu erkennen war. Sie flogen einige Minuten in östlicher Richtung, ehe sie wieder abdrehten. Die Berge wurden an diesem Tag flacher. Trotzdem waren sie noch das Sicherste, was dieser Kontinent bot. Und als mir der Hausverwalter die Wohnung in der Zürcher Rüthi-Straße öffnete und die Schlüssel übergab, fühlte ich mich erleichtert, als radiere jemand meinen Namen von einer Liste. Ich öffnete den Reisekoffer, die Kisten warteten noch am Grenzbahnhof Chiasso auf den Zoll und hängte die vergilbte Fotografie von Waldemar inmitten meiner schattenhaften Vorfahren im Salon auf. Die Buddenbrooks-Ausgabe mit der Widmung einer unleserlichen Tante stellte ich auf den Schreibtisch. Dann setzte ich mich und schrieb einige Zeilen an meine Mutter. Als ich aufsah, war die Dämmerung schon so weit fortgeschritten, dass ich nur mehr die Lichter der Nachbarhäuser in der leicht abschüssigen Hanglage sah. Ich saß sehr aufrecht und fühlte die Leere in der Belle Etage des Konsuls Kesselbach, die aber doch nur natürlich war in einer Wohnung, in der die Mehrzahl der persönlichen Dinge erst in den kommenden Tagen eintreffen würde. Es war alles richtig so. Es war nicht anders gegangen. Den Gefallenen musste man im Zweifelsfall zurücklassen, um sich selbst aus der Schusslinie zu bringen. Am nächsten Morgen machte mich Konsul Dienstmann mit meinem Vorgänger bekannt, der für einige Tage in die Schweiz zurückgekehrt war, um mich einzuarbeiten. Ein nervöser, leiser Mann, der sich für Schopenhauer und Schiller interessierte und alle 10 Minuten seine Brille abnahm, um sie zu putzen. Er war vor wenigen Wochen nach Berlin beordert worden. Die Gründe nannte man mir nicht und ich fragte nicht danach. Ich war froh, auf seinen Posten zu kommen. Er wirkte erschöpft, seine Nase spitz und sein Kinn fliehend. Während wir die Akten durchblätterten, fragte er mich mehrmals, in welchem Jahr wir gerade wären, und seine Brille blieb keine 3 Minuten auf der Nase. Ich nahm an, er müsse eine Nacht ausschlafen, aber entweder schlief er nicht oder es reichte nicht aus. Am nächsten Tag saß er ebenso fahrig vor mir. Die Dossiers rutschten ihm aus der Hand, Stifte fielen zu Boden. Es geht, sagte er und griff nach seinem Putztuch. Ich meinte, die Gläser würden ihm bald zwischen den Fingern zerbrechen und betrachtete die blaue Ader, die an seiner Schläfe schwoll. Ich war lange nicht mehr in Berlin, wissen Sie. Es ist doch ein anderer Ton. Wie soll ich sagen, ein anderer Geist. Will meinen, eine andere Welt, die sich da dreht. Finden Sie nicht? Meine Verlobte wohnt in Berlin. Oh, mein Vorgänger schlug knallend sein Tüchlein aus. Oh. Am nächsten Tag ließ er sich von einem befreundeten Psychiater in eine Nervenheilanstalt in Kreuzlingen einweisen. Man attestierte ihm einen Zusammenbruch. Es war die deutsche Krankheit, die in der Schweiz grassierte. Ich hörte, man stecke sich leicht an.
Cédric Cavator mit der 13. Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Diese Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur, in unserer NDR Kultur App und auch in der ARD Audiothek. Mit der Folge morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Hurricane Milton zieht seit heute früh über Florida. In der Nacht war er an der Westküste des US-Bundesstaats mit fast 200 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Die Behörden haben Milton inzwischen heruntergestuft, warnen aber weiter vor heftigen Auswirkungen. Der Hurricane bringt Sturmfluten und Regenmassen mit sich. Derzeit ist laut Katastrophenschutzbehörde nicht mehr der Sturm das Problem, sondern das Wasser, das von oben kommt, und die Sturmfluten, die es vor allem an der Westküste Floridas schon gegeben hat. Auf dem Meer verursachte der Hurricane nach Angaben der Nationalen Ozeanbehörde bis zu 8,50 Meter hohe Wellen. Bestätigt sind inzwischen erste Todesfälle im Zusammenhang mit Tornados, die aufgetreten sind, bevor Milton auf Land traf. Und nach Medienberichten ist inzwischen in fast 2 Millionen Haushalten und Betrieben in Florida der Strom ausgefallen. Eine Bilanz zu möglichen Opfern und Schäden zu ziehen, wird voraussichtlich erst heute Abend möglich sein.